Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Insa Wilke, herzlich willkommen. Um zwei Dichter von internationaler Bedeutung geht es heute, Pier Paolo Pasolini und den Iren Matthew Sweeney. Beate Tröger und Michael Braun sind mir zugeschaltet und vor mir liegt ein sehr dickes Buch. Nach meinem Tod zu veröffentlichen, späte Gedichte von Pasolini aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben von Theresia Prammer. Außerdem ein schmaleres, aber auf seine Weise gewichtiges Buch, Der Schatten der Eule von Matthew Sweeney, der 2017 gestorben ist. Jan Wagner hat den Band übersetzt. Beate Tröger, Michael Braun, erstmal Pasolini. Späte Gedichte, das kann man ja nicht ohne Ironie lesen. Die ersten sind aus den 50er Jahren, da war Pasolini in seinen 30ern. Was rechtfertigt diese Bezeichnung, Michael Braun?
Tatsächlich war ich irritiert, als ich auf den Titel schaute, Späte Gedichte nach meinem Tod zu veröffentlichen. Da dachte ich im ersten Moment, da handelt es sich wohl um die letzten 2, 3 Lebensjahre und um nachgelassene Gedichte. Das ist ja keineswegs der Fall. Was wir hier haben mit diesem wuchtigen Werk, ein großer Wurf, ganz ohne Frage, da handelt es sich ja fast um die Hälfte oder mindestens die Hälfte des poetischen Werks von Pasolini. Eben schon in den 50er Jahren sind die Gedichte entstanden, bis zu seinem Tod 1975. Das sind ja Gedichte aus der zweiten Lebenshälfte von Pasolini. Da hat sich ja durchaus etwas verändert in seinem Werk. In der ersten Lebenshälfte, die ersten 3 Gedichtbände, die zeichnen sich ja aus durch einen starken Wohlklang, Wohllaut, einen hohen Ton. Das ist in diesem Buch jetzt, diesen späten Gedichten, nicht mehr da. Das ist eine ganz andere Sprechweise.
Beate Tröger, täuscht mich mein Eindruck, dass Pasolini bei uns zwar als Name, ikonografischer Name, regelrecht bekannt ist, aber man eigentlich wenig über sein literarisches Werk und erst recht seine Lyrik weiß?
Also ich denke, man weiß auf jeden Fall noch zu wenig, wobei man bedenken darf, kann, dass es ja bei Wagenbach immer schon Versuche gegeben hat, mit der Veröffentlichung der Freibeuterschriften, auch mit der Veröffentlichung seiner Briefe und auch mit den Veröffentlichungen der deutschen Übersetzungen seiner Romane, unter anderem Vita Violenta, dass man ihn schon als Schriftsteller durchaus im deutschsprachigen Raum auch zu etablieren versucht hat. Aber sicherlich als Lyriker gibt es eine kleine Veröffentlichung, übersetzt von Christian Philips bei Urs Engeler, bei Rough Books. Als Lyriker ist er noch nicht in der Gewichtigkeit hier angekommen, die ihm durchaus auch eignet, wobei man da schon durchaus auch kritisch auf diese lyrischen Artefakte von Pasolini schauen darf.
Na, das interessiert mich natürlich, was Sie da kritisch sehen, aber vielleicht gleich mal eine Kostprobe. Ich lese mal ein Gedicht vor, damit wir ihn im Ohr haben. Ich glaube, ein relativ klassisches Gedicht für Pasolini, zumindest was das Selbstporträt, das darin enthalten ist, angeht. Ich lese es Ihnen mal vor. 21. Juni 1962. Den ganzen Tag über arbeite ich wie ein Mönch und streife abends umher wie eine räudige Katze auf der Suche nach Liebe. Ich werde der Kurie vorschlagen, mich heilig zu sprechen. In der Tat antworte ich auf Mystifikation mit Milde. Auf die Lynchbeauftragten blicke ich mit dem Auge eines Bilds. Mein gemartertes Selbst betrachte ich mit der heiteren Courage eines Gelehrten. Ich scheine Hass zu empfinden, dabei schreibe ich bloß Verse voll nachdrücklicher Liebe. Die Gemeinheit studiere ich wie ein fatales Phänomen, als wäre nicht ich ihr Gegenstand. Ich habe Mitleid mit den jungen Faschisten und den alten, die ich als das weitaus schlimmere Übel ansehe, setze ich allein die Macht der Vernunft entgegen. Passiv wie ein Vogel, der alles sieht, alles überfliegt und der in seinem Herzen in die Lüfte das Bewusstsein entführt, das nicht verzeiht. Ein Gedicht von Pier Paolo Pasolini. Was ist an diesen Gedicht klassisch für Pasolini, Michael Braun?
Wir erleben ja hier den Pasolini in seiner ganzen Zerrissenheit. Er arbeitet tagsüber wie ein Mönch und nachts streift er umher wie eine räudige Katze auf der Suche nach Liebe. Das ist das Lebensdrama und auch mit Ankerpunkt und Antriebspunkt seines Schreibens. Wir haben hier jemand, der an vielen Fronten kämpft. Er ist ein abwegiger Katholik, aber immer Katholik geblieben. Er kämpft gegen die Kurie, gegen den Katholizismus, wie er sich etabliert hat. Er kämpft aber auch auf der anderen Seite gegen den ja, parteiförmig gewordenen Kommunismus, der ihn auch bedrängt hat, der ihn ausgeschlossen hat. Er ist ja aus der Kommunistischen Partei wegen moralischer Unwürdigkeit 1949 ausgeschlossen worden. Die Kirche setzt ihm zu, der Kommunismus setzt ihm zu. Und was er dann tut, das sind ja eigentlich eine Art poetische Notwehr. Er verteidigt sich natürlich sein Liebesverlangen, sein schamloses Liebesverlangen gegen die Attacken, die ihn die Kirche oder der Kommunismus auf ihn richten. Und das ist eigentlich sein ganzes Leben lang so geblieben. Viele haben es als Hass empfunden. Das Wort Hass kommt im Gedicht ja vor. Aber er wollte eigentlich Verse immer voll Liebe schreiben.
Er ist ja in den 50er Jahren auch geflohen. Er musste nach Rom fliehen, weil er verfolgt wurde aufgrund seiner Homosexualität. Und Theresia Prammer spricht in ihrem Nachwort von einem poetischen Psychogramm, das aus seinen Gedichten zu lesen ist, dessen unruhiges Geflacker wie ein Filmbild im Gedächtnis bleibt. Beate Tröger, Sie deuteten vorhin an, Sie sehen es anders.
Nein, ich sehe es nicht anders in dem Sinn, als ich finde, dass da sehr, sehr gelungene Gedichte, aber auch weniger gelungene Gedichte dabei sind. Also auf der gleichen Seite, auf der das Gedicht steht, das gerade zu hören war, gibt es auch ein ganz kurzes Flehentlich an meine Mutter. Das hat wirklich einen sehr schlichten Ton. Ich würde gerne noch ergänzen zu dem, was Michael Braun gesagt hat, dass wir uns, glaube ich, durch diese Gedichte sehr viel besser vorstellen können, wie diese Spannung zwischen der Abkehr vom Faschismus, der Abwehr des Faschismus, Pasolinis Vater war Faschist, das ist, glaube ich, auch wichtig, im Spannungsfeld von Pasolinis Katholizismus war dieses Ringen um eine Rehabilitierung dessen am Glauben, was sozusagen einem christlichen Humanismus entspricht, ist wirklich bestimmend und finde ich, tritt in diesen Gedichten sehr deutlich hervor. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass Pasolini auch ein entschiedener Gegner der Konsumgesellschaft war. Also es gibt eine Stelle in seinen Briefen beziehungsweise in einer Freibeuterschrift, wo er sagt, der Faschismus ist ein Kapitel in der Geschichte der katholischen Kirche, womit sie sich aber letztlich total aufhebt und zersetzt, wird ihr radikales Hinwenden zur Konsumgesellschaft sein.
Wir sehen also einen Dichter, der sich ausdrückt, der in Widerspruch tritt zur Gesellschaft, zur politischen Entwicklung, immer wieder auch in Widersprüchen mit sich selbst verstrickt ist, mit seiner Biografie, wie Michael Braun schon angedeutet hat, aber der auch streitet auf dem Feld der Ästhetik, oder? Wie ist der einzuordnen in die Stildebatten dieser Zeit?
Da hat er schon sehr selbstbewusst immer wieder interveniert in die literarischen Debatten. In einem seiner Gedichte verkündet er ziemlich wagemutig einfach das Ende des Realismus und weist halt seine Kollegen in die Schranken. Da handelt es sich ja oft um so eine Art schroffe Episteln, also um Briefe, die er vielleicht an die Kommunistische Partei richtet. Es handelt sich auch um so eine Art essayistische Statements, mit denen er eben, wie ich eben sagte, in die literarische Debatte eingreift. Oder es sind einfach politische Gelegenheitsgedichte, etwa wenn ein Bombenanschlag in Mailand im Dezember 1969 stattgefunden hat, da reagiert quasi Pasolini sofort mit einem Gedicht. Sein ganzer Zorn, seine ganze Form von Selbstbehauptung als unabhängiger Intellektueller, der keinem passt, das führt er immer wieder in diesen Gedichten vor. Es ist halt die Frage, inwiefern das dann ästhetisch immer uns beglücken kann. Also weil es sich ja eben sehr oft um ja, zweckgerichtete Dichtung handelt, die jetzt eben diesen Form von ja, Musikalität der frühen Gedichte hier zurückstellt.
Es gibt eine Passage, wo er schreibt, die Sprache der Poesie zählt nicht, die Sprache der Tat des Lebens ist so unendlich viel faszinierender. Auch wenn er sich gegen den Realismus wendet, gegen eine Ästhetisierung wendet er sich in gewisser Weise auch. Und das macht, glaube ich, dieses Gelegenheitsdichtungshafte oder Alltagssprachliche mit aus.
Trotzdem ist ja dieser Band über 600 Seiten ein Statement. Die Aussage ist ja, beschäftigt euch mit Pasolini. Was legt dieses Buch von Theresia Prammer herausgegeben denn frei? Stimmen Sie dem zu? Warum heute Pasolini lesen, also die Gedichte von Pasolini?
Also es ist ja erstmal so, dass Theresia Plammer hier insofern eine Großtat vollbracht hat, als sie diesen Pasolini der zweiten Lebenshälfte als Dichter zeigt, den wir bislang nur in ganz rudimentär deutscher Übersetzung sehen konnten. Nämlich wir hatten nämlich nur Auswahlbände oder Einzelbände, die in den Wagenbach Verlag in den 80er, 90er Jahren erschienen sind. Und hier haben wir jetzt erstmal in ja fast komplett diese Gedichte der zweiten Lebenshälfte. Und dann sehen wir eben, dass hier ein politischer, aufgeregter Intellektueller spricht, der aber auch spricht, klagend über den Verlust jener Welt, von der er sich quasi nie hat eigentlich lösen wollen, jener bäuerlichen Welt im Friaul, wo er eben mit seiner Mutter seine Jugend verbracht hat. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, man kann, indem man sich mit diesen Gedichten befasst, glaube ich, sehr deutlich sehen, dass es eine große kulturelle Unterschiedlichkeit zwischen dem Nachkriegsdeutschland, den Stildebatten da, ich nenne mal so Namen wie zum Beispiel Rolf-Dieter Brinkmann, wo ja auch ein bestimmter realistischer Gestus in der Dichtung vorhanden war, dass der sich nochmal sehr stark unterscheidet von dem, was in Italien stattgefunden hat, dass der italienische Faschismus in Kombination mit dieser Bäuerlichkeit, von der Michael Braun gerade schon gesprochen hat, und in dieser viel intensiveren Ausprägung, weil der Protestantismus in Italien natürlich nicht so ein starkes Gegengewicht bildet, nochmal zu einer anderen Ausprägung geführt hat. Und dann, wenn wir uns die Pasolini-Filme wie Acatone zum Beispiel ins Gedächtnis rufen, aber zum Beispiel auch Filme aus der Zeit von Antonioni, es gibt eine ganz spezifische italienische Ästhetik, behaupte ich mal, und Pasolinis Gedichte könnten dafür exemplarisch auch stehen, mit dieser Besonderheit des von der Partei Ausgeschlossenen, der aber eben immer noch gläubig bleiben möchte.
Und des Homosexuellen auch. Auch das wahrscheinlich ein Grund, warum sich in den 80er Jahren viele, viele deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler auf Pasolini bezogen haben. Insofern historisch, kulturhistorisch allemal interessant, sich diese Lyrik anzugucken. Auch die eines Dichters, der ja, wie man durchgehend spürt, eigentlich auch immer um sein Leben geschrieben hat. Und das hat er gemeinsam mit dem Iren Matthew Sweeney in diesem letzten Band von Matthew Sweeney, Der Schatten der Eule, den er geschrieben hat, im Bewusstsein, dass er sterben wird. Wie reagiert Matthew Sweeney denn darauf, auf diese begrenzte Zeit poetisch?
Also trotzig reagiert er wie auch produktiv, als ihm im Oktober 2017 eine Motoneuronerkrankung diagnostiziert worden ist, weiß er, jetzt läuft die Uhr und zwar ziemlich schnell gefühlt. Und die meisten der 63 Gedichte dieses Bandes sprühen von Kraft, von eindrucksvollen Bildern, zum Teil auch von Komik. Also es hat ihn unglaublich beflügelt. Es gibt einen Satz, I want to be myself till the last minute. Ich will ich selbst sein bis zur letzten Minute. Das ist schon eine starke Äußerung, die aus den Gedichten eines Todgeweihten hier spricht. Ich habe ihn gesehen im November 2017 in Frankfurt bei einer Lesung, wo er diese Diagnose schon hatte. Man hat nichts davon gemerkt. Es war ein unglaublich witziger, eloquenter, lustiger, froher Mensch. Und man hat schon gemerkt, es stimmt vielleicht irgendwas nicht mit ihm. Aber er hat eben so gern getrunken. Ich habe es damals auf seine Trinkfreude geschoben.
Michael Braun, wie würden Sie sagen, wie reagiert er poetisch auf diese Situation?
Also ich habe durchweg berührende, ergreifende Gedichte gelesen, die sich mit dem Gewahrwerden der letzten Dinge beschäftigen, überwältigende Gedichte, die auch dann berührend sind, wenn man nicht weiß, dass sie in der Todeserwartung geschrieben sind. Man spürt und liest sofort und ist sofort ergriffen von diesen poetischen Urszenen der Existenz. Es sind Gedichte, die ja alle im Grunde um unerhörte Begebenheiten kreisen. Und diese Gedichte sind ja gleichzeitig physisch wie metaphysisch, denn es öffnet sich ihnen immer stets ein Portal ins Unheimliche, Transzendente, zu den letzten Dingen hin. Wir werden in Berührung immer mit der Jenseitswelt gebracht und zugleich ist dieser Dichter immer im Diesseits angesiedelt. Man erlebt ihn ja, er schaut aus dem Fenster oder ist mit der Zubereitung des Mittagessens oder des Frühstücks beschäftigt. Und da öffnet sich plötzlich dann eine Falltür, ja, ins Metaphysische, immer in solchen scheinbaren Alltagsszenen. Das ist so ergreifend artikuliert, dass man eigentlich kaum loskommt.
Die Verbindung zwischen Jenseitswelt und Alltagswelt, die wird ja hergestellt durch einen Boten, nämlich die Eule, die schon im Titel steht, der Schatten der Eule. Beate Tröger, Sie haben mir erzählt, dass Sie sich im Studium mit Eulengedichten in der englischsprachigen Dichtung befasst haben. Was hat es denn auf sich mit der Eule?
Ja, die Eule ist ein hochambiges Tier. Ne? Sie ist zugleich ein Weisheitstier. Wir denken an Pallas Athene, der die Eule beigegeben ist. Sie wird aber auch als unreines Tier, als Raubtier, als Nachttier, oft sehr scheel angeschaut. Und sie gilt als Todesbotin. Sie hat, wenn wir an Hegels Eule der Minerva denken, fast schon sprichwörtlich in die Kultur- und Geistesgeschichte Eingang gefunden. Es gibt eine ganze Reihe von Eulengedichten, zum Beispiel Ted Hughes, oder es gibt auch von Ernst Jandl das großartige »Bist Eulen du«, heißt es in dem Gedicht. »Wer einmal Eulen war, wird bleiben Eulen immer, ja, ja, ja.« Ich weiß nicht, ob Sweeney es gekannt haben könnte, aber diese Ambivalenz, dieses Tag- und Nachtzeitige, dieses zugleich Weise und aber auch Bedrohliche der Eule ist natürlich was, was ganz viele Gedichte in Gang gesetzt hat. Bei Sweeney ist es nun der Schatten der Eule. Ja, also ich habe mir immer tatsächlich vorgestellt, wie in so einem expressionistischen Film, wo der Schatten vielleicht dann teilweise auch so ein bisschen wie verzerrt oder gelenkt in diese Gedichte hineinfällt. Wir sehen die Eule sozusagen immer nur als ihr dunkles Abbild. Das ist nochmal eine besondere Drehe in dieser Verwendung des Eulenmotivs, in diesem ersten, vor allem in diesem ersten zwölfteiligen Langgedicht, in dem Sweeney im Wissen des Todes nun mit diesem Schatten der Eule immer wieder in Dialog tritt.
Ich kann ja mal aus diesem Zyklus ein Beispiel vorlesen. Das 9. Gedicht aus dem Zyklus Die Eule in der Übersetzung von Jan Wagner. Gestern Nacht spürte ich die Gegenwart der Eule. Sie war mit mir im Zimmer. Nicht in Wirklichkeit, nur im Traum, in dem ein blauer Lieferwagen sich eine vereiste Straße hinaufmühte, dann zurückrutschte auf eine furchtbare, schlingernde Art, auf etwas zu, das ein Endpunkt zu sein schien, keine Ahnung wieso. Und ich vermag nicht zu sagen, wo die Eule steckte in diesem Kurzfilm, nur dass sie zweifellos da war. Am Morgen, als ich die Treppe hinunterstieg, rechnete ich mit einem Zeichen und fand ein paar braune Federn auf einem weißen Teller auf dem Küchentisch. Gut, dann muss es wohl eine braune Eule sein. Doch weshalb diese Federnspende? Und was sollte sie bedeuten? Ich machte Kaffee und legte eine CD mit Anwar Brahems Oud auf, die dem Augenblick angemessen schien. Und ich entschied, dass es Zeit war, zwei pochierte Eier auf zwei Scheiben Roggenbrot zu servieren, während ich erneut die Espressomaschine anwarf und mich fragte, was die Eule wohl sagen wollte. Michael Braun, haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, so sitzt der Matthew Sweeney seinen Wappentieren gegenüber. Es kommen ja noch andere Tiere vor. Und natürlich ist diese Frage schwer zu beantworten, was die Eule wohl sagen wollte. Es ist natürlich naheliegend, die Antwort zu geben. Sie winkt mich herüber, bereitet mich vor auf den Übergang ins Totenreich. Was mich da so fesselt an solchen Gedichten, ist, mit welcher scheinbaren Einfachheit und Beiläufigkeit hier jemand die Endpunkte der Existenz in den Blick nimmt. Ich kenne wenige Dichter, denen das auf diese intensive Weise gelingt, wie eben diesem Matthew Sweeney.
Über zwei Stimmen der internationalen Dichtung haben wir gesprochen. Zuletzt über Matthew Sweeneys Buch »Der Schatten der Eule« von Jan Wagner ins Deutsche übersetzt. Erschienen im Verlag Hansa Berlin, 200 Seiten, 24 Euro. Die späten Gedichte von Pier Paolo Pasolini wurden von Theresia Prammer übersetzt und herausgegeben. Der Titel »Nach meinem Tod« zu veröffentlichen. Surkamp Verlag, 640 Seiten, 42 Euro. Und beide Bände sind großartigerweise zweisprachig, das muss man noch betonen. Das war's für heute vom Büchermarkt. Dank an Beate Tröger und Michael Braun. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.